Wir befinden uns ja in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Und in der Vorbereitung auf die Predigt heute habe ich dann mal so in der Bibel so ein bisschen geblättert und da ist mir eine Situation aufgefallen, an der ich innerlich so andocken konnte. Und das ist die Person von Thomas, der ja so am Zweifeln ist. Und ich habe gemerkt, das ist ein Thema, was mich in meinem Leben immer wieder beschäftigt hat, was vielleicht auch den einen oder anderen von euch beschäftigt, egal ob du schon lange unterwegs bist. Thomas war ja jemand, der schon zu den Jüngern gehörte. Er kannte die ganzen Dinge von Jesus, aber er war irgendwie nicht mehr dabei in dieser Osterfreude am Anfang. Deswegen möchte ich mit euch heute über dieses Thema nachdenken. Und ich glaube, es gibt ja beim Zweifeln gibt es verschiedene Formen des Zweifels. Und ich habe da erstmal an die, ich habe das mal genannt, logisch-experimentelle Zweifel. Das ist also, ich habe Erfahrung gemacht, zum Beispiel mit Christen. Und denke mir so, wenn die Christen sein wollen, dann möchte ich damit nichts mehr zu tun haben. Also wo man sagt, also es gibt Zweifel, die so aus der Erfahrung mit Christinnen und Christen passieren, wo man sagt, okay, wenn das so der Fall ist, dann habe ich keine Lust mehr auf den Laden. Also auch was in der Kirchengeschichte so passiert ist, gibt es ja sehr viele Gründe, den Glauben anzuzweifeln. Oder eben logisch-existenzielle Probleme, wenn ich schweres Leid erfahren habe und mir die Frage stelle, wie kann es sein, dass ein Gott so etwas zulässt? Also das kann ja nicht passieren. Oder auch intellektuelle logische Probleme. Ein toter Mensch kann einfach per Definition nicht auferstehen. Das war den Leuten damals klar und das ist uns heute auch klar, dass das nicht der Normalfall ist. Wir können das zum Beispiel bei Paulus sehen im 1. Korintherbrief. Da sagt er, dass es sogar ein Problem in der christlichen Kirche war. In 1. Korinther 15, da heißt es, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Also auch da unter den ersten Christen gab es schon durchaus Zweifel. Und dieses Thema bewegt mich schon so sehr, sehr viele Jahre. Also ich habe ja mal Theologie studiert, viele Jahre her, in dieser Zeit im Gefängnis gearbeitet als Ehrenamtlicher und habe dort damals in Ostdeutschland, bekanntermaßen eines der atheistischsten Gegenden Deutschlands, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, die Gegend dort, habe ich einem jungen Menschen begegnet, der damals inhaftiert war und habe mit ihm über Jesus gesprochen. Ich war damals ganz motivierter Theologiestudent und ich dachte, dem erzähle ich jetzt mal was von Jesus und so. Und er guckt mich an, zeigt mir einen Vogel, sag mal, Alter, hast du Lack gesoffen? Bist du bescheuert? Das kannst du mir nicht erzählen, dass der Typ, der vor 2000 Jahren gestorben ist, heute was mit meinem Leben zu tun hat. Tickst du noch ganz richtig? Und ich war richtig echauffiert und bin auf dem Weg zurück, habe ich mir gedacht, irgendwie hat er recht. Also so ganz cool ist es nicht, was ich ihm da erzähle. Also so, da gibt's ein paar Barrieren, das kann man schon verstehen. Und deswegen möchte ich mit euch über dieses Thema nachdenken heute. Der Glaube ist eben sehr mit Zweifeln behaftet. Wir können zum Beispiel Matthäus-Evangelium lesen. Matthäus 28, da waren auch die Zweifel unter den Jüngern ganz normal. Da heißt in Matthäus 28, Vers 16 und 17, dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte, also kurz vor der Himmelfahrt. Als sie ihn sahen, beteten sie an, das war die eine Seite, aber einige zweifeln immer noch. Das ist schon krass. Also, wenn du Zweifel hast, bist du in guter Gesellschaft, deswegen das Thema der Predigt, Finger weg. Nee, Zweifel sind erlaubt, das passt mich zur Geschichte von Thomas, dem ungläubigen Thomas, womit ich heute über euch nachdenken möchte. Wir können den Predigttext nachlesen, Johannes 20, dort ab Vers 24. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen, kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Dann geht's weiter in Vers 27, danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der Kontext ist also der: Jesus ist auferstanden. Johannes berichtet davon, dass er Maria Magdalena begegnet war und auch den Jüngern, aber eben ohne Thomas. Er war nicht dabei gewesen. Wir wissen nicht, warum er nicht dabei war, ob er berufliche Verpflichtungen hatte oder ob er einfach keinen Bock hatte oder warum auch immer. Er war nicht dabei gewesen. Und die Jünger begegnen ihm und sagen: Wir haben den Herrn gesehen. Und jetzt ist es so, dass die Ausleger des Johannesevangeliums sagen: Wir nähern uns hier mit diesem Text dem Höhepunkt des Johannesevangeliums. Also die Jünger hatten eine Begegnung mit Jesus gehabt, sie haben die Sendung von Jesus bekommen. In Vers 21 können wir lesen, wie Jesus zu ihnen kam, also den Jüngern ohne Thomas, und hat gesagt: Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Also hier, sie empfangen die Sendung für ihren Dienst. Thomas war nicht dabei und gehörte also in dieser Situation noch nicht so richtig dazu. Und das ist halt wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass die Jünger, das sind die Zeugen der Auferstehung. Die mussten überzeugt sein, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Ein Ausleger schreibt: Die Jünger, die später als seine Zeugen vieles erdulden mussten, mussten todsicher in der Überzeugung sein von seiner Auferstehung. Und Thomas gehörte noch nicht dazu. Und deswegen war es so wichtig, dass Thomas gewissermaßen herausgenommen wurde von allen anderen und dass er diese Erfahrung nochmal machen konnte. Das Fundament der Apostel, werde ich gleich noch darauf eingehen. Ich möchte mit euch drei Punkte aus dieser Szene hervorheben. Man kann da ganz viele Tiefenbohrungen machen in diesem Text, aber ich möchte drei hervorheben. Das erste, die Botschaft der Apostel. Es sind hier also eine Gruppe, steht eine Gruppe von Menschen vor Thomas, die sagen: Wir haben ihn gesehen, er ist auferstanden. Und damit muss man sich jetzt einmal auseinandersetzen. Es ist ja nicht einer, sondern es sind mehrere. Wir haben den Herrn gesehen. Der liebe Apostel Paulus schreibt später im Korintherbrief, in Kapitel 15: Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für eure Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferweckt ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, Kephas ist ein Begriff für Petrus, danach den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern, auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Das ist also das Fundament des Glaubens. Mit dem musste sich Thomas auseinandersetzen. Soll ich dem glauben oder soll ich dem nicht glauben? Das ist die Herausforderung heute. Da stehen also erstmal die Apostel und später sagt Paulus, hier sind bis zu 500 Menschen, die haben ihn gesehen. Und einige leben noch. Klammer auf, bedeutet doch, wenn ich diesen Brief das erste Mal lese, fahr doch nach Korinth und frag die Leute. Oder nach Jerusalem oder wo auch immer. Das ist doch die Herausforderung. Also, das ist das Fundament. Und wenn er nicht auferstanden ist, wenn die Auferstehung der Toten nicht stattgefunden hat, sagt Paulus später im Korintherbrief, dann ist unser Glaube nichtig. Dann können wir es gleich sein lassen. Er sagt dann, ist Christus nicht auferweckt worden, ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden als falsche Zeugen vor Gott befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hat, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus nicht auferstanden. Ist Christus nicht auferstanden, ist euer Glaube nichtig, dumm, könnt ihr vergessen, braucht ihr nicht mehr. Das ist meine Übersetzung. Und dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Und als du das gerade mir vorhin gesagt hast, dass Ursula gestorben ist und wir dieses Lied gesungen haben, habe ich gedacht, krass, was für ein Übergang. Ich hatte Tränen in den Augen, als ich daran gedacht habe. Die Frau ist am Freitagnacht heimgegangen. Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist sie jetzt eine leere Hülle und das war's. Dann könnte ich hier auch gleich einen Haken dran machen. Aber Paulus sagt hier im Korintherbrief, Nun aber ist Christus auferweckt. Wir haben nichts anderes. Wir haben nur dieses Zeugnis der Apostel. Das kann man nicht nochmal wiederholen. Das ist klar. Es ist nicht empirisch nachvollziehbar, nicht beweisbar. Das wussten die Jünger damals, das wissen wir heute auch. Entweder hat Gott eingegriffen in der Person von Jesus Christus und ihn von den Toten auferweckt, dann haben wir Hoffnung. Und wenn nicht, dann sind wir die größten Idioten, die es auf dieser Welt gibt. Dann können wir sagen, okay, das ist eine dumme Hoffnung. Und die Jünger damals waren nicht naiv und doof. Man denkt ja manchmal so, ja, damals haben die alle alles Mögliche geglaubt. Aber wenn ihm ein Toter wieder aufersteht, das war für die damals schon spektakulär. Ja, also die waren nicht total blöd, die Leute damals. Das hört man und liest man ja manchmal so ein bisschen. Und Thomas ist das beste Beispiel dafür. Er ist konfrontiert einfach mit einer Botschaft. Er sagt, Moment mal. Hier stehen 10 Leute, Judas war ja schon tot, stehen 10 Leute vor mir, plus einige Frauen, die sagen, er lebt. Und ich sage euch hier, das mache ich nicht mit. Also ihr könnt mir viel erzählen, aber das bitte nicht. Und Jesus erweist Thomas die Gnade, dass er sich ihm offenbart, weil er zum Kreise der Apostel gehört. Und das Wort der Apostel ist das Fundament unseres Glaubens. Im Epheserbrief können wir nachlesen, da schreibt Paulus, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, spricht er die Gläubigen an, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und jetzt, er baut auf dem Grund der Apostel. Das ist der Grund, auf dem wir stehen. Die Apostel, das, was sie gesagt haben, was sie gelehrt haben, was sie von Jesus weitergegeben haben. Und ich sage, deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir Zweifel haben, dass wir uns immer wieder an die Quellen unseres Glaubens zurückerinnern. Immer wieder zurück zu den Quellen. Zu überlegen, was steht denn dort? Wer hat das überliefert? Das sind Augenzeugen gewesen. Das sind Leute, die ganz dicht dran waren. Deswegen lade ich dazu ein, lies die Evangelien. Das sind teilweise selbst von den Aposteln geschrieben worden oder von engen Begleitern von den Aposteln. Wenn ich jetzt an Markus und Lukas denke. Und Jesus macht deutlich, dass der Glaube in Zukunft nicht mehr mit dem direkten Berühren zu tun hat von ihm, sondern dass der Glaube entscheidend ist. Er sagt, gesegnet sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Wem sollen wir glauben? Wir sollen glauben dem Wort der Apostel. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir eben nicht sehen, nicht diese mit den Augen, sondern der Glaube beruht sich auf ein anderes Sinnesorgan, nämlich auf das Hören. Römer 10 heißt es, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft, die Botschaft aber kommt von Christus. Das heißt also, vor den Augen unseres Herzens entsteht durch das Hören der frohen Botschaft der Christus, der Auferstandene. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das dann miteinander prüfen. Dass wir uns fragen, wie kann das sein, was wir dort hören? Dass wir das überprüfen. Das Hören ist eben die Voraussetzung. Thomas hört und sagt, ganz im Sinne der Materialisten, das glaube ich nicht. Und Jesus begegnet ihm dann und überzeugt ihn und lädt ihn ein zu glauben. Und mit dem Glauben ist es ja so eine Sache in unserem Land. Da gibt es das Argument, dass Leute sagen, es ist egal, was man glaubt, solange man sich dabei nur selbst treu bleibt. Das ist ein gängiges Argument. Egal, ob du kannst das glauben und du kannst an das glauben und dann kannst auch an Spaghetti-Monster glauben und an den Osterhasen. Du kannst dann glauben, was du willst. Hauptsache, du glaubst an irgendwas. Aber ich würde sagen, das Argument ist schwierig, weil man sich selbst treu bleiben kann und zutiefst Unrecht in diese Welt bringen kann. Ich glaube, dass Adolf Hitler oder die Todespiloten vom 11. September, wenn man sich die anschaut, die haben aus einer Glaubensüberzeugung reagiert. Und deswegen würde ich sagen, das ist nicht egal, was man glaubt. Oder das andere Argument, für dich mag es gut sein, zu glauben, aber für mich ist das nichts. Diese Haltung ist unlogisch, nämlich wenn der christliche Glaube wahr ist, dann ist es für jeden von uns von größter Bedeutung. Ist er aber nicht wahr, dann leben Christen in einer Illusion. Und das ist alles andere als gut für uns. Es ist tragisch. Und je eher wir davon loskommen, desto besser. Der christliche Glaube, sagt C.S. Lewis, ist eine Aussage, die völlig bedeutungslos ist, wenn sie falsch ist. Ist sie aber wahr, dann hat sie eine unendliche Bedeutung. Eins aber kann sie nicht sein, halbwegs wahr oder halbwegs wichtig. Das ist nicht möglich, logisch. Es ist also nicht egal, was du glaubst, sondern es ist die Einladung, deine Zweifel mit dem ab mit den Argumenten und mit den Erfahrungen der Apostel in Berührung zu bringen. Das ist das Fundament. Darauf stehen wir. Das ist übrigens auch das, was die Geschwister im Kirchenkampf im Dritten Reich ganz, ganz oben hingeschrieben haben. Als die Frage war ja, könnten wir uns nicht ein bisschen auch theologisch verwässern, so nach dem Motto, dem Führerprinzip ein bisschen hinterher und so weiter und so fort. Die erste These der barmatheischen und theologischen Erklärung lautet, Jesus Christus, wie er in der Heiligen Schrift offenbart ist, dem zu glauben im Leben und im Sterben, darauf kommt es an. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir unseren Glauben immer wieder auf diesen Punkt zurückbringen. Ich habe gesagt, wenn wir Christen vor Augen haben, wenn wir die Geschichte der Kirche vor Augen haben, dann gibt es so viele Gründe, am Glauben zu verzweifeln. Ich bin als junger Mensch in einer Kirche gewesen, wo viele Menschen waren, die ihren Glauben toll gelebt haben. Aber es gab auch einige Menschen, die haben ihren Glauben nicht so toll gelebt. Die haben andere verletzt, die haben mich verletzt und das hat mich vom Glauben fertig gemacht, hat mich vom Glauben distanziert. Und sowas mag dir auch passieren. Und vielleicht hast du damit Schwierigkeiten, dass du das sagst, okay, wie soll das funktionieren? Dass der Glaube, wenn das bei denen schon nicht klappt, wie soll das denn in meinem Leben funktionieren? Oder was in der Kirchengeschichte alles passiert ist. Glaube ist eben, sich wie gewissermaßen mit seiner ganzen Existenz auf diese Botschaft zu stellen und sagen, ich lasse nichts anderes mir zu, ich vertraue darauf, dass das wirklich so ist, wie die Apostel es gesagt haben. Der zweite Punkt, den ich aus diesem Text herausdestillieren möchte, Gott sieht dich und hört dir zu. Es ist ja die Frage, was hat Thomas letzten Endes überwältigt? Thomas steht quasi vor Jesus und er bekommt die Einladung, lege deine Finger in meine Hände und lege deine Finger in meine Seite. Und es steht nicht im Text, ob er es macht. Die meisten Ausleger gehen davon aus, dass es nicht gemacht hat. Dass Thomas also nicht seine Finger in die Wunde gelegt hat. Und dennoch ist er überzeugt und überwältigt. Und sagt am Ende, mein Herr und mein Gott. Und das ist der Höhepunkt des Johannesevangeliums. Dieses Zeugnis. Jesus ist nicht ein frommer Lehrer. Jesus ist nicht einfach irgendwie moralische Instanz, sondern er ist mein Herr und mein Gott. Und das ganze Johannesevangelium ist dafür da, um uns von diesem Bekenntnis zu überzeugen. Von Anfang an. Und wir können aus meiner Sicht hier zu dem Punkt kommen, dass Thomas total überwältigt ist über einen Fakt. Er hat mich in Vers 25, können wir lesen, er hat ja gesagt, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Das hat er also ein paar Mal zu seinen Jüngern gesagt. Und Jesus begegnet ihm. Und das Erste, was Jesus zu ihm sagt, ist, du willst meine Finger sehen? Du willst meine Seite sehen? Was bedeutet das denn? Das bedeutet doch, dass Jesus unsichtbar, als der allgegenwärtige Gott, vorher ihn gehört hat. Er hat ihm zugehört. Er hat seinen Zweifel gesehen. Er hat seinen Unglauben gesehen. Und Thomas ist aus meiner Sicht absolut überwältigt, dass hier der lebendige Gott vor ihm steht und dass er sich ihr anfassbar macht und dass er auf seine Zweifel eingeht. Gott kennt mich. Er kennt auch meine Zweifel, er kennt meine bösen Gedanken, er kennt meine Vergangenheit, er kennt meine Schuld. Und was macht Gott? In einer der liebevollsten Szenen im ganzen Johannesevangelium, er kommt zu mir, steht vor mir und lädt mich ein. Man hätte ja sagen können, also wenn man sich so ein anderes Gottesbild zusammengezimmert hätte, dann müsste man ja sagen, also wenn so ein strafender Gott zum Beispiel hätte Thomas richtig einen auf die Finger gegeben. Oder irgendwie Rauch und keine Ahnung was, Feuer vom Himmel und bla bla bla. Hätte man sich ja überlegen können, wenn man jetzt irgendwie so eine Geschichte hätte formulieren wollen. Aber nein, die liebevollste Szene im ganzen Johannesevangelium, hier ist ein Mensch, der eine ungebührliche Glaubensaussage oder Unglaubensaussage macht und Gott begegnet ihm und lässt sich berühren. Und damit wird deutlich, was Viktor Frankl später einmal ausgedrückt hat, Gott ist der Partner unserer intimsten Selbstgespräche. Er ist so überwältigt davon, dass Gott ihn vorher gehört hat. Und egal, ob du glaubst oder nicht glaubst, diesen Satz von Viktor Frankl kannst du dir merken. Gott ist der Partner für unsere intimsten Selbstgespräche. Da, wo wir wirklich ehrlich miteinander vor uns sind. Ich glaube, dass Gott dann da ist und uns hört und nicht wegläuft. Gott kennt deine Fragen, Gott kennt deinen Zweifel und er sieht auch dein Versagen und mein Versagen und er läuft nicht vor uns weg. Woran merke ich das? Dass ich mit Gott irgendwie im Kontakt bin und ich glaube, es gibt ein Organ im Menschen, was uns da mit Gott in Kontakt bringt und das ist das Gewissen. Unser Gewissen ist ein Sinnorgan, was wir haben für Gut und Böse. Und damit berühren wir gewissermaßen das Göttliche. Dass wir dort, wenn das Gewissen uns anklagt, merken, wir brauchen Erlösung. Und dann wie bei dieser Situation merken, okay, da ist ein Gott, der uns Erlösung anbietet. Unsere Taten, unsere Gedanken, Gott sieht es und er hört es. Und Thomas ist hier ein Beispiel, auch für uns heute, wo wir glauben dürfen, Gott begegnet uns gerade in dieser Situation. Er kennt unsere Vergangenheit, er kennt unser Versagen, unsere Schuld und läuft nicht von uns weg und lädt uns ein, zu sich zu kommen. Der dritte Punkt, den ich aus dieser Geschichte herausdestillieren möchte, ist der Punkt, schau auf seine Wunden. Jesus sagt, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Durch diesen Moment, dass Jesus seine Wunden zeigt, einem Menschen, der alles mitgemacht hat mit Jesus, aber eben in dem Moment noch kein Gläubiger war, also nicht Teil der Kirche war, er gehörte nicht dazu. In diesem Moment berührt Thomas über Jesus wieder die Gemeinschaft der Glaubenden. So wird Thomas wieder hineingenommen in die Gemeinschaft der Gläubigen. Thomas war vorher nicht dabei. Intellektuell hat er alles verstanden, hat die Bergpredigt gehört, hat Jesu Wunder gesehen und so weiter und so fort. Aber er hat es nicht geglaubt, dass er auferstanden ist. Und das macht Kirche aus. Das macht Gemeinde aus, dass wir Jesus dem Auferstandenen nachfolgen. Und er war enttäuscht. Thomas war sicherlich enttäuscht, die 7, 8 Tage vorher. Weil er hätte sich seine fromme Mission anders vorgestellt. Jesus zieht ein in Jerusalem und ich werde sicherlich Minister für äußere Umstände oder für was weiß ich was. Oder Finanzminister. Irgendwie sowas hat Thomas sich bestimmt, ja, das war wahrscheinlich eher für Judas gewesen. Aber Thomas hat sich bestimmt irgendwie ausgedacht, dass er irgendwie einen tollen Posten bekommt und dann ist sein Meister tot. Und die Botschaft der Auferstehung hat ihn nicht erreicht. Und er ist sicherlich frustriert gewesen, hat sich zurückgezogen. Das habe ich mir komplett anders vorgestellt. Das ist ja häufig so, wenn wir enttäuscht sind von Menschen, dann ziehen wir uns zurück. Wir schützen uns selbst, wir bauen unsere Mauern auf und das passiert auch in Kirche. Wenn wir voneinander enttäuscht sind oder in Familien, wenn wir voneinander enttäuscht sind, wenn wir uns gegenseitig verletzt haben, dann verbarrikadieren wir uns und sagen, okay, hier ziehe ich mich zurück. Wie oft war ich an diesem Punkt schon? Persönlich. Enttäuschung und Frust. Es ist diese innere Verletzung, die in die Isolation führt. Jesus kommt Thomas hier entgegen, tritt plötzlich in die Mitte, heißt es hier. Er kommt in einen geschlossenen Raum und begegnet ihm nicht konfrontativ, so nach dem Motto, du Versager, Thomas, du Lümmel, du hättest doch mit glauben können, dann hätten wir nicht so Stress gehabt, die letzten 8 Tage. Nee. Nicht verurteilend. Jesus zeigt seine Wunden. Jesus hätte hier als der starke Gott sagen können, du musst mir gehorsam sein. Aber er zeigt seine Wunden. Du kannst die Wunden berühren, du kannst sie anfassen. Wieso hat Jesus hier eigentlich noch Wunden, ist ja die Frage. Wieso sind diese Zeichen noch zu sehen? Wunden sind eben Zeichen für Verletzungen, die verheilt sind. Wir zeigen unsere Wunden nicht so gerne. Das ist nämlich gefährlich. Weil es bringt uns in Berührung mit den Punkten, die mal wehgetan haben. Unsere Wunden sind Ausdruck einer tiefen Verletzung. Und im Idealfall sind sie verheilt. Manchmal auch nicht. Bei Jesus sind sie in letzter Konsequenz Ausdruck einer tiefen Verletzung, einem Beziehungsbruch mit dem Vater im Himmel. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Grund. Die Beziehung zu Gott war gestört, die Sünde liegt auf ihm. Das ist der Grund für seine Wunden. Und Jesus begegnet Thomas hier in seiner Verletzlichkeit, indem er ihm seine Wunden und seine Verletzungen zeigt und sich berühren lässt. Und damit lädt er ihn eigentlich ein, sich wieder zu öffnen. Ich verstehe dich. Ich habe eine Verletzung, du darfst mich berühren. Ich sehe auch deine Verletzung. Thomas fühlt sich geliebt und nicht konfrontativ bloßgestellt. Jesus sagt hier, ich zeige dir meine Verletzlichkeit, damit du dich wieder mit mir verbinden kannst. Wenn ich meine Wunden zeige, dann traue ich mich auch, wenn ich deine Wunden sehe, dann traue ich mich auch, vielleicht meine Wunden zu zeigen, meine Verletzlichkeit. Und dann passiert wirkliche Begegnung. Wie oft habe ich das erlebt? Als Seelsorger, wenn da so harte Typen vor einem sitzen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich das unter anderem auch im Gefängnis als Seelsorger unterwegs war, aber auch im Rahmen von Gemeinde. Wenn wir unsere Wunden zeigen und dann tiefe Begegnung und Heilung kommt. Und das macht Jesus hier. Damit beginnt Heilung. Und ich möchte uns die Frage stellen, auch als Gemeinde, dass wir aus diesen Wunden Jesu, die wir sehen dürfen, auch da wieder Heilung erleben können. Da in Familien, in der Gemeinde, mit uns selbst. Gemeinde ist ein Ort, Familie ist ein Ort, wo wir uns in Begegnung auch verletzen. Voll normal. Es gibt tausend Gründe, warum man zum Beispiel sagen könnte, mit Kirche, mit Glauben möchte ich nichts mehr zu tun haben. Aber was uns verbindet, ist, dass wir seine Wunden sehen und dass wir auch immer wieder Heilung von dort empfangen können, um dann wieder Teil der Gemeinschaft werden zu können, vergeben zu können, loslassen zu können. Wir können sehen, wie es in Jesaja heißt, durch seine Wunden kann ich heil werden. Jesaja 53. Wo ich in meinen Verletzungen, in dem persönlichen, in der Familie, in Gemeinde erlebt habe, Verletzungen erlebt habe, kann ich damit zu Christus gehen und von da aus, von diesem Moment aus, ihn vor meinen inneren Augen zu haben, kann ich auch wieder auf andere Menschen zugehen. Kann ich zumindest vergeben und sage, okay, wir sind hier zusammen unterwegs in der Gemeinde. Jesus hatte ja vorher im Johannesevangelium sehr explizit gesagt, dass es ihm darauf ankommt, dass die Liebe das verbindende Element in der Gemeinde ist. Und hier über die Wunden Jesu wird Gemeinschaft wiederhergestellt. Gemeinde Jesus versteht sich von dieser Erfahrung. Jesus ist verwundet worden für dich und für mich. Und er hat sich entschlossen, dass wir in diesem Punkt Gemeinschaft bekommen können und Gemeinschaft sein können. Dass wir dem verletzten und verwundeten Gott an dieser Stelle begegnen. Und damit steht nun am Ende dieser Predigt auch ein Apostel innerlich vor unseren Augen, der uns gewissermaßen auffordert, vertraue ihm. Ich habe eine Berührung mit Gott gehabt und ich gehöre zu den Zeugen. Das Zeugnis der Apostel ist, er ist auferstanden. Das ist das, was uns zu Christinnen und Christen macht. Er kennt meine Gedanken und meine Vergangenheit und stößt mich nicht weg. Stößt mich nicht in die Hölle, sondern zieht mich an sein Herz, zieht mich an seine Wunden. Und indem ich auf seine Wunden schauen kann, darf ich auch darauf vertrauen, dass ich Heilung bekomme für meine Wunden, dass das gesund werden kann und dass ich mich wieder zum Teil der Gemeinschaft machen kann. Ich lade das Lobpreisteam ein, nach vorne zu kommen und möchte dann am Ende noch beten. Ich lade euch ein, alle aufzustehen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du Thomas begegnet bist, dass du ihn wieder hineingenommen hast in die Gemeinschaft der Apostel, in die Gemeinschaft der Glaubenden. In dieser liebevollen Begegnung dürfen wir ableiten, dass wir dir auch so begegnen dürfen. Dass wir dem Zeugnis der Apostel glauben können, wenn Zweifel unser Herz überwältigt. Und dass du diesen Glauben an das Zeugnis der Apostel segnest, dass wir nämlich ewiges Leben bekommen. Und ich bitte dich, dass du da, wo wir Verletzungen in unserem Herzen tragen, dass du uns diese Gnade schenkst, dass wir innerlich auf deine Wunden schauen und dass du Heilungsströme schenkst für unser Inneres, vielleicht auch für unser Äußeres, dass wir an Leib, Seele und Geist wirklich dir nachfolgen und diese Impulse immer wieder von dir bekommen, auch als Gemeinschaft der Glaubenden in dieser Welt ein Zeugnis sein zu können, was wir ohne dich und ohne dein Zeugnis nicht können, Jesus. So segne du uns als Individuen, als Familien, als Gemeinde in dieser Zeit, in der so viele Dinge zerbrochen sind, in der so viel Chaos herrscht. Amen.